Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich möchte mit uns zum Anfang vor der Predigt noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir als Christen zusammenkommen dürfen. Danke für dein Wort, was du uns schenkst. Ich bitte dich darum, dass du ja, jetzt mitten unter uns bist und diese Gedanken, die wir haben, teilst, Herr. Amen. Ich habe die Predigt, die ich heute halten möchte, mit Das unterschätzte Gebot überschrieben. Und die Predigt, die ich heute halte, war ehrlich gesagt so, dass ich dieses Thema als Idee hatte und mich lange dagegen gewehrt habe, dieses Thema auch zu nehmen. Weil ich würde lieber über was anderes sprechen. Ja? Aber es gibt manchmal Dinge, die sind auf dem Herzen, die über die muss man reden, auch wenn einem da nicht so richtig nach ist. Ja? Und dieses Thema ist das unterschätzte Gebot heute. Eins der 10 Gebote, was nach meiner Meinung unterschätzt wird. Ja, dann habe ich mal eine Frage in die Runde. Was nach eurer Meinung von diesen Geboten wird heute unterschätzt? Oder werden alle unterschätzt? Was würdet ihr sagen? Welches dieser Gebote, das sind die 10 Gebote, ne? Welches davon, wo könnte ich auf die Idee kommen, dass es unterschätzt wird, dass es nicht ernst genommen wird? Drei, du sollst den Sabbat halten. Okay. Eins, du sollst keine anderen Götter neben mir haben und keine Götzen schaffen oder anbeten. Dankeschön, das ist genau das Gebot, über das ich heute mit euch nachdenken möchte. Das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben und keine Götzen schaffen oder anbeten. Ich habe es ein bisschen abgekürzt, damit ich es auf eine Folie kriege. Ja. Aber wir werden es uns gleich nochmal ganz genau angucken. Über dieses Gebot möchte ich mit euch heute nachdenken. Wie bin ich da drauf gekommen? Ich habe 1. und 2. Könige gelesen. Und mir ist aufgefallen, dass dieses Gebot dort immer und immer und immer wieder erwähnt wird. Ja. Jeder der Könige im Alten Testament vom Volk Israel, über den wird berichtet, was er so gemacht hat. Und das Wesentliche, was über ihn berichtet wird, ist immer, ob er denn jemand war, der dieses Gebot ernst genommen hat oder nicht. Ja, und das war die Idee, über die ich zu dem Thema gekommen bin. Und das ist mir nachgegangen. Am Anfang möchte ich euch 2 Fragen dazu stellen. Die erste ist, warum ist das eigentlich das erste Gebot, das geschrieben gestellt wird? Und die zweite ist, warum wird dieses Gebot so detailliert beschrieben? Das werden wir jetzt gleich mal gemeinsam herausfinden. Bevor wir das aber machen, möchte ich kurz einmal nochmal drüber nachdenken, was eigentlich 10 Gebote sind. 10 Gebote sind nämlich aus meiner Sicht was echt Fantastisches. 10 Gebote, und ich glaube, wenn ich viele hier im Raum fragen würde, würden sie es vielleicht mit ein bisschen Zeit, aber die würden die doch auf die Reihe kriegen. Sie würden sie schaffen zu erwähnen. Ja? Und diese 10 Gebote, wenn wir ehrlich sind und uns die mal anschauen und sagen, okay, stellen wir uns vor, die Menschen würden es schaffen, sich an diese 10 Gebote zu halten. Wie würde unsere Gesellschaft aussehen? Ich glaube, viele der Probleme, die wir heute haben, hätten wir nicht. Ja, also das wäre echt schon mal ein richtiger Fortschritt für diese Gesellschaft und das wäre fast perfekt. Das wäre perfekt. Und das, finde ich, ist ein Phänomen, weil wenn wir darüber nachdenken, dass diese 10 Gebote vor 6000 Jahren geschrieben wurden, ja, dass ganz wenige Worte benötigt werden, um sie zu beschreiben, dass sich jeder sie merken kann, ja, und dass sie nach 6000 Jahren heute immer noch so aktuell sind, das ist genial. Das ist wirklich Gottes Handschrift. Das ist Gottes Handschrift. Und das, so sollten wir die 10 Gebote auch sehen. Ja, nicht nur als etwas, was, das müssen wir befolgen, da sollten wir darauf achten, sondern es ist wirklich Gottes Handschrift. So genial ist Gott. Er schafft es mit diesen 10 Geboten, ein Rahmenwerk für uns zu geben, wie wir uns verhalten sollen. Wenn wir mal vergleichen, wie der Gesetzgeber in Deutschland heute so aktiv ist, dann müssen wir festhalten, dass wir in Deutschland heute 1924 Gesetze haben, dazu 3.440 Verordnungen und da drin dann ungefähr 76.382, das ist bestimmt schon nicht mehr aktuell, die Zahlen sind sicher schon mehr, Artikel und Paragraphen. Ja? An diese Dinge müsst ihr euch alle halten. Ich glaube, wir verletzen jeden Tag irgendwelche Gesetze, ohne es zu wissen, weil es einfach viel zu viele sind. Gott wusste das. Das kann nicht funktionieren. Ja? Deshalb, er macht 10 Gebote. Die kann sich jeder merken, die kann jeder in seinem Kopf bekommen, die kann jeder auch für sich mitnehmen. Und das ist das Geniale, nach 6.000 Jahren. Also, wenn ihr eins heute mitnehmt, dann nehmt bitte mit. Gott ist wirklich groß und diese 10 Gebote kommen von ihm. Das ist seine Handschrift. Und wir fangen mit dem ersten Gebot an und gucken uns das nochmal genauer an. Was steht denn da eigentlich ganz genau? Die 10 Gebote werden zweimal erwähnt in der Bibel. Das erste Mal in 2. Mose 20. Könnt ihr gerne mit aufschlagen. 2. Mose 20. Und da ist genau dieses erste Gebot. Da sagt er, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das ist das Gebot. Ne? Und es ist auffällig, wenn wir die anderen Gebote daneben halten, ne, dass er das sehr, sehr detailliert beschreibt. Ja? Er sagt ganz genau, was er meint und er, um irgendwelche Missverständnisse zu vermeiden, geht da nochmal auch etwas detaillierter darauf ein, was er damit meint. Die Gebote danach sind einfacher. Ne? Du sollst den Sabbat halten, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten. Ne? Ist alles so pack, 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 pack. Aber bei diesem Gebot, das erklärt er detailliert. Ja? Und ich glaube, das hat einen Grund. Ja? Und das ist sehr, sehr wichtig. Und Gott hört übrigens auch nicht auf damit, dieses Thema in der Bibel zu erwähnen. Wenn wir weiterlesen, lesen wir zum Beispiel in 3. Mose 26,1, da gibt es ganz, ganz viele Stellen von. Ich habe jetzt nur mal so zwei exemplarisch rausgezogen. In 3. Mose 26,1 sagt er, ihr sollt keine Götzen machen, euch weder Bild noch Steinmal aufrichten, auch kein Stein mit Bildwerk setzen in eurem Lande, um davor anzubeten, denn ich bin der Herr, euer Gott. Er sagt ganz klar, es gibt genau nur einen Gott. Ja, und das bin ich. Und alles andere, das sind Götzen. Was Götzen sind, können wir gleich nochmal, gucken wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an. Und in 5. Mose 27,15, also ganz zum Ende des Wirken von Mose, sagt er, verflucht sei, wer einen Götzen oder ein gegossenes Bild macht, ein Gräuel für den Herrn, ein Werk von den Händen der Werkmeister und es heimlich aufstellt. Ganz klar positioniert sich Gott hier und sagt, dass es ihm wirklich wichtig ist um dieses Gebot. Ja? Er verurteilt diesen Götzendienst. Und das hat seinen Grund. Ja, wir lesen in der Bibel an vielen Stellen, zum Beispiel später dann in Jeremia. Jeremia ist ein Prophet, der kommt ungefähr 300, 400 Jahre später. Ja? Der sagt in Jeremia 11, Vers 13, es gibt ja so viele Götter wie Städte im Land und in Jerusalem steht an jeder Straßenecke ein Altar für den abscheulichen Götzen Baal. Jeremia sagt, hey, hier ist alles voll mit Götzendienst. Ja? Das ist ein Riesenproblem. Und das geht so nicht weiter, sagt er. Wir lesen weiter. Dann später, ich habe euch ja erst gesagt, zu jedem König wird berichtet, wie war das eigentlich? Wie hat er sich an dieses Gebot gehalten? Wir lesen nirgendwo, ob sich ein König an das Gebot gehalten hat, sollst nicht falsches Zeugnis geben. Das lesen wir nicht. Aber wir lesen zu jedem König des Volkes Israels, wie er sich denn in Bezug auf genau dieses Gebot, nur einen Gott anzubeten, verhalten hat. Und hier zum Beispiel ist das der 2. Könige 17, der König Hosea, über den wird berichtet. Sie verließen alle Gebote des Herrn, ihres Gottes, und machten sich zwei gegossene Kälber und ein Bild der Aschera und beteten alles Herr des Himmels an und dienten Baal. Und ließen ihre Söhne und Töchter durch Feuer gehen und gingen mit Wahrsagern und Zauberei um und verkauften sich zu tun, was dem Herrn missfiel, um ihn zu erzürnen. Da wurde der Herr sehr zornig über Israel und tat es von seinem Angesicht weg, sodass nichts übrig blieb als der Stamm Juda allein. Gott gibt dem Volk Israel 10 Gebote. Das erste Gebot, das für ihn am allerwichtigste, ist genau dieses. Und wir müssen festhalten, die Bibel berichtet uns, dass das Volk Israel genau dieses Gebot immer und immer wieder verletzt. Ja, zum Beispiel bei dem König Hosea. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die einzelnen Aktivitäten der Könige des Volkes Israel. Ich habe hier mal aufgezählt, wo darüber berichtet wird und welcher König das jeweils war. Und es hört gar nicht auf. Ja? Also wusste Gott schon, als er die 10 Gebote damals vergeben hat, hey, das ist die große Gefahr, das ist das große Risiko. Der Götzendienst, das ist das Problem. Und er fordert eben das Volk dazu auf, das genau nicht zu tun. Und wie wir sehen, leistet das Volk dem leider keine Gefolgschaft. Götzendienst, ein Thema, über das das Volk Israel gestürzt ist. Ich möchte mit euch einmal genau beleuchten, was ist eigentlich Götzendienst? Was bedeutet das eigentlich ganz konkret? Ja, ich habe im Vorfeld mal ein paar Leute in meinem Umfeld gefragt, was sind eigentlich so die wichtigen Gebote oder welche Gebote fallen dir ein? Dieses Gebot war interessanterweise immer eins, was als allerletztes kam, wenn es überhaupt noch kam. Ja? Ich glaube, wir können da oft nicht so richtig viel mit anfangen. Was ist eigentlich Götzendienst? Ich weiß noch, als ich so ein kleiner Junge war und in der Kirche saß und darüber gehört habe, habe ich immer gedacht, ah, das ist irgendwas, das gab es mal, das gibt es heute nicht mehr. Ja? Ich möchte es mit euch genauer beleuchten. Was ist eigentlich Götzendienst? Die Bibel sagt zum Beispiel in 1. Chronik 16, Vers 26, denn alle Heidengötter sind Götzen. Ja? Gott hat den Anspruch, er sagt, ich bin der einzige Gott, es gibt keinen anderen Gott neben mir. Alle anderen sind Götzen. Ja? Sie sind also nicht wirklich Götter, sie sind Götzen. Wenn man heute so in die Archäologie guckt und in die Forschung, dann sagt man, dass zu der Zeit, als das Alte Testament geschrieben wurde oder als das Volk Israel eben dort genau lebte, dass es ungefähr 500 Gottheiten gab. 500 unterschiedliche Götter, die da so angebetet wurden. Ja, die heute auch bekannt sind, die irgendwie überliefert sind. Viele davon werden auch in der Bibel erwähnt, wir gehen da gleich drauf ein. Und wenn er, Gott, jetzt von diesen Götzen spricht, dann meint er genau diese. Was heißt das konkret? Wenn wir Götzen einmal definieren, dann ist das ein anderer Begriff für Abgott oder falscher Gott. Und im Hebräischen, ich bin da jetzt kein Experte, da zitiere ich, aber wie ich es richtig verstehe, gibt es eben diesen Begriff Elilim. Der wird als Götze übersetzt und in der Grundbedeutung, also in dem Ursprung dieses Wortes, steckt eigentlich nichts oder nichtig drin. Ja? Also etwas Nicht-Existentes. Ja? Also am Ende, wenn man das jetzt auf den einen Vers, den wir gerade gelesen haben, runterdeuten, ne, dann heißt das in 1. Chronik 16, Vers 26, alle Götter der Völker sind nichts. Oder Bilder von nichts. Ja? Also es gibt sie nicht wirklich. Sie existieren nicht. Ja? Und das ist, denke ich, ganz wichtig, wie Gott auf diese Götzen guckt. Ja? Für ihn existieren sie nicht. Ja? Für die Menschen existieren sie, für ihn nicht. Und wir sehen im Alten Testament ganz viele verschiedene Arten von Götzen. Es gibt eigentlich so 5 verschiedene Schwerpunkte, die ich dabei gefunden habe. Das eine ist Fabelwesen. Ja? Irgendwie Figuren, ne? Etwas, was jemand mal eben irgendwie erstellt hat und was dann angebetet wurde. Wir lesen da in Jeremia 10 zum Beispiel, wo er das eben sehr verurteilt. Er sagt in Jeremia 10, Vers 3, denn die Bräuche der Heiden sind alle nichts. Man fällt im Walde einen Baum und der Bildhauer macht daraus mit dem Beil ein Werk seiner Hände. Er schmückt es mit Silber und Gold und befestigt es mit Nagel und Hammer, dass es nicht umfalle. Es sind ja nichts als Vogelscheuchen im Gurkenfeld. Sie können nicht reden, auch muss man sie tragen, denn sie können nicht gehen. Darum sollt ihr euch vor ihnen nicht fürchten. Ja, so spricht er da eben genau über diese Fabelwesen. Dann, was wir auch oft lesen, sind Abbildungen von Tieren. Ja, euch fällt sicher allen das goldene Kalb ein, ne, wo jemand ein Tier nimmt und das entsprechend abbildet und das entsprechend angebetet wurde. Auch damals gab es schon, wie heute noch, Leute, die sich da sehr an den Sternen orientiert haben, ne, die die Sterne angebetet haben, die Sternzeichen angebetet haben. Und dann gibt es auch durchaus den einen oder anderen Fall, wo einzelne Menschen als Götter angesehen werden. Ne? Manchmal fordern die Menschen das ein, wie Nebukadnezar, der König, der gesagt hat, hey, ich bin hier ein Gott, ihr müsst mich jetzt anbeten. Ne? Aber manchmal haben die Leute auch einzelne Menschen selbst mal eben zu einem Gott erklärt. Ne? Wir lesen in der Apostelgeschichte, später bei den Griechen, dass sie eben den Paulus zu einem Gott erklären wollen. Ne? Und er lehnt das ab und sagt, hey, das ist falsch. Ne? Und das Fünfte, was wir auch lesen, das ist auch nicht zu knapp, und das ist, finde ich, sehr, sehr interessant, dass Egoismus, Eigensinn, ne, an sich selbst denken, auch ein Götzendienst sein kann. Da lesen wir in 1. Samuel 15, Vers 23, das ist die Geschichte, wo der Saul am Ende sich gegen Gott handelt und Gott ihn dann verstößt. Da sagt der Samuel, Auflehnung, 1. Samuel 15, Vers 23 ist das. Auflehnung ist ebenso schlimm wie Zauberei und Eigensinn ist nichts anderes als Götzendienst. Weil du gegen den Befehl des Herrn verstoßen hast, darum hat er dich verstoßen. Du wirst nicht mehr lange als König regieren. Er sagt, Eigensinn, ne, Ego-Trip, heute gesagt, vielleicht mit saloppen Worten gesagt, ist nichts anderes als Götzendienst. Ja. Auch das gab es schon im Alten Testament. Und sind mal so Beispiele, und wenn wir uns die mal ein bisschen genauer angucken, dann habe ich hier mal ein paar Bilder mitgebracht von Götzen, die eben auch im Alten Testament erwähnt werden. Ganz rechts sicher der bekannteste, der Baal. Ne? Und der Baal war ein Wettergott, Fruchtbarkeitsgott, Wettergott, das war mal ganz nah beieinander. Ne? Klar, die haben ja da in einer Halbwüste gelebt, das heißt, Regen war sehr wichtig. Und Baal war ein Gott, über den man fürs Wetter beten konnte. Ja. Und diese verschiedenen Götter, da fällt auf, die hatten alle so ihre Stoßrichtung, ne? Genau wie später bei den Griechen. Ein Gott für das, ein Gott für das. Wenn ich das brauche, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal mir Kinder wünsche und die nicht bekomme, ne, gehe ich zu Aschera, zur Weiblichkeitsgöttin und versuche dort genau, ne, das zu bewirken, dass wir Kinder bekommen. Oder wenn dir ein Krieg droht, dann gehen wir eben zu Milkom, dem Kriegsgott. Ja? Also ein typisches Muster, so nach dem Motto, ich habe verschiedene Götter und wenn ich zu dem gehe, dann erhoffe ich mir das. Ja? Weil man es einfach dem einen, aller einzigen Gott irgendwie nicht zutraut, dass er das alles kann. Also macht man sich sozusagen Götter für die einzelnen Sparten. Ja? Da drin steckt für mich auch, dass der Mensch das Ganze im Griff haben will. Ne? Er will bestimmen, er will es beherrschen und sagt, okay, jetzt brauche ich hier und hier Hilfe, also gehe ich da und da hin, ich mache das und das und dann bekomme ich dies. Ja? Das ist irgendwie ein Muster dahinter. Und so gab es viele verschiedene andere Götter. Übrigens, manche Götter haben auch noch bis heute Auswirkungen. Ne? Zum Beispiel habe ich einen Urgott gefunden, der hieß Chaos. Chaos. Ne, hieß der, und der Hintergedanke war, dass die Erde am Anfang ein reines Chaos war. Ja, also das Wort, was wir heute noch benutzen, Chaos, ist ein alter Name von einem Gott. Es gab auch eine ganze Gruppe von Göttern, die hießen Giganten. Ja, auch ein Begriff, der heute noch in unserer Sprache existiert, ne, die Giganten. Und so sehen wir, es gab eine Vielzahl von Göttern und jeder von denen hatte so seinen Bedarf. Ne? Und wie kamen die eigentlich, wie kam es eigentlich dazu, habe ich mich gefragt, wie kam es dazu, dass das ganze Volk Israel so durchseucht war davon? Wie konnte das passieren? Ja? Und gerade auch in so einer, bei all diesen Königen, und gerade warum haben all diese Könige so ein Problem gehabt mit dem Götzendienst, habe ich mich gefragt. Und ich habe eine Antwort gefunden, weil wenn wir mal schauen, wie fing das an, dann stellen wir fest, dass schon der gute alte Salomo, der wirklich ein Mann war, der von Gott gesegnet war und der das Vorrecht hatte, für Gott einen Tempel zu bauen, dass der schon angefangen hat damit. Ja? Wir lesen in 1. Könige 11, Verse 4 bis 6. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Und Salomo folgte der Astarte nach, der Göttin der Sidoniter, und dem Milkom, dem Scheusal der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn, der folgte dem Herrn nicht so treu wie sein Vater David. Ich würde sagen, auf Salomo hat das auch zugetroffen. Er hat dieses Gebot auch unterschätzt. Und sagt, ne, in seinen späten Jahren, ich stelle mir das so vor, er hat ja wahnsinnig viele Frauen geheiratet und viele dieser Ehen, die er geschlossen hatten, waren ja sozusagen, ich sag mal, politische Ehen, ne? Um den Frieden sicherzustellen, hat er Frauen aus anderen Völkern geheiratet und man hat sich damit sozusagen zur Verwandtschaft gemacht. Und diese Frauen brachten auch alle ihre Götter mit. Die brachten allen Gott mit, ne? Und die hatten ja an ihren Glauben. Ne? Und Salomo war irgendwann mal nicht so konsequent und hat wahrscheinlich angefangen und hat gesagt, hey, na, ja, okay, kannst hier für deinen Gott auch einen Altar bauen. Ich glaube da zwar nicht dran, ne, aber ne, du kannst das machen. Ne? Und so kam das langsam immer mehr auch in Israel an. Das war ein ganz, ganz langsamer Anfang von dem, was wir am Ende lesen. Wenn wir nämlich dann weiterschauen und mal so 10 Generationen weitergucken, dann sind wir schon im 2. Könige 22 bei dem König Josia. Und da sehen wir, wie weit es dann schon gekommen ist. Da steht nämlich in 2. Könige 22, ab Vers 8, als der Staatsschreiber seinen Auftrag ausgerichtet hatte, sagte der oberste Priester zu ihm, ich habe im Tempel das Gesetzbuch des Herrn gefunden. Der Staatsschreiber nahm die Buchrolle und las sie. Er berichtete dem König auch, dass der Priester Hiskia ihm eine Buchrolle übergeben hatte und las sie dem König vor. Als der König hörte, was in diesem Gesetzbuch stand, zerriss er sein Gewand. Und er sagte dann anschließend in Vers 13, geht und fragt den Herrn um Rat wegen der Worte, die in diesem Buch stehen. Fragt ihn für mich, für das Volk und für ganz Juda, denn wir haben den schweren Zorn des Herrn auf uns gezogen, weil unsere Vorfahren den Anordnungen nicht befolgt haben, die in diesem Buch stehen. Das heißt, Salomo, ne, als König, der irgendwie gesagt hat, ja, okay, du darfst auch hier mal deinen Altar aufbauen in meinem Land. Und jetzt, 10 Generationen weiter, ist es so weit, dass die Leute Gottes Gesetz gar nicht mehr kennen. Zufällig finden sie ein Buch im Tempel und sagen, ah, guck mal, da steht ja auch noch was über unseren, ne, Gott, der unser Vorfahren, und lass uns auch mal da drin lesen. Na, und das ist ein Prozess über diese Generationen, der, wenn Salomo gewusst hätte, dass er das antriggert, ich glaube, er hätte es sich gut überlegt. Und da sehen wir aber, was die Konsequenz ist von Götzendienst. Und das erklärt, glaube ich, auch sehr gut, warum es das erste Gebot ist. Und es erklärt auch sehr gut, warum das Gott so wichtig ist. Er wusste, wenn dieses erste Gebot fällt, ja, wenn die Leute erstmal mit dem Götzendienst anfangen, wenn wir da nicht mehr konsequent sind, sind die anderen 9 Gebote auch bald fällig. Das wusste er. Na, und deshalb legt er so einen großen Wert darauf, zu sagen, hey, Götzendienst, genau da musst du ansetzen. Ja, das müsst ihr unbedingt verhindern. Und ich glaube, ganz ehrlich, das galt damals, ich glaube, es gilt heute ganz genauso. Wir werden da gleich nochmal genauer hingucken. Was waren die Folgen? Ich habe es gerade schon gesagt, ne? Am Ende hat es zur Konsequenz gehabt, dass das erste Gebot verletzt wurde, dass am Ende auch die anderen aus dem Blick geraten sind. Alles ging den Bach runter. Es wurden übrigens auch unfassbar schreckliche Dinge in diesen Tempeln der Götzen getan. Also was da für Geschichten zu lesen sind, die sind an Horror nicht zu überbieten. Ja, wir lesen über Prostitution jeder Art, wir lesen über Sklaverei, wir lesen über Menschenopfer. Ja, dass Menschen geopfert wurden, diesen Götzen. Ja, weil sie so verzweifelt waren, dass sie nicht helfen, haben sie gedacht, ey, wir müssen die noch milder stimmen und was kann man noch mehr opfern als seine eigenen Kinder, als andere Menschen. Ja, also der moralische Verfall, der durch den Götzendienst auch in das Land kam, war nicht zu überbieten, war echt nicht zu überbieten. Und natürlich, die andere Folge ist auch, Gott wendet sich von dem Volk ab. Er sagt, hey, mit diesem Volk habe ich nichts gemein. Diesen Götzendienst, den kann ich nicht weiter mit unterstützen. Da muss ich mich von abgrenzen, da muss ich mich lösen. Und das hat auch zur Folge, dass Israel am Ende in Gefangenschaft gerät und die Konsequenzen tragen muss. Ja? Das ist eine direkte Folge von dem Götzendienst. Und das lesen wir auch in den Versen, die ich gerade schon gelesen habe. Ja, aber in dieser Geschichte ist auch eine andere Thematik drin, aus meiner Sicht, die wir daraus lernen können. Gott ist größer als all diese Götzen. Wir lesen in Jesaja 2, die Verse 17 und 18, und der Hochmut des Menschen wird gebeugt und der Stolz des Mannes gedemütigt werden, der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag und die nichtigen Götzen werden gänzlich verschwinden. Jetzt frage ich euch, welcher von diesen Götzen, die wir hier euch sehen, nur mal als Beispiel, welcher von denen, was meint ihr, wird heute noch angebetet? Welcher von denen existiert heute noch? Welcher von denen ist heute noch irgendwie relevant? Von diesen vier Götzen ist keiner heute relevant. Die sind tot, die gibt es nicht mehr. Die sind aufgetaucht, die sind wieder verschwunden und das ist genau das passiert, was Gott gesagt hat. Ja? Diese nichtigen Götzen werden gänzlich verschwinden. Und liebe Leute, das ist ein echter Gottesbeweis. Er kündigt an, diese Götzen, die ihr da anbetet, die sind nichtig, die werden wieder vom Erdboden verschwinden. Und genau das ist passiert. Gott ist heute noch da, diese Götzen nicht. Also wissen wir, wer größer ist, ja? Wer wirklich Gott ist und wer ein Götze ist. Und das wünsche ich mir auch, dass wir das mitnehmen. Zu sagen, hey, Gott ist größer als all diese Götzen. Und wir haben die Beweisführung in der Bibel. Da sind so viele Götzen aufgetaucht und wieder verschwunden. Ja? Über die letzten 5.000, 6.000 Jahre der Menschengeschichte hat es wirklich Götzen gegeben, bis zum geht nicht mehr. Aber wer von denen war wirklich dauerhaft da? Niemand. Weil Gott ist größer. Und er begrenzt ihre Zeit. Ja, die Leute waren damals auf dem falschen Dampfer. Sie existieren heute nicht mehr. Frage für mich, für uns, wo haben wir Götzen in unserem Leben? Die nächste Frage, die ich mir da in dem Zusammenhang stelle, ist, woran erkennt man eigentlich einen Götzen? Wie kann man diese ganzen Geschichten im Alten Testament zusammenfassen und sagen, okay, das sind die Punkte, daran erkennt man einen Götzen? Punkt Nummer 1. Nüchtern betrachtet, wussten sie, dass es etwas Unwesentliches ist. In Gottes Augen eine Nichtigkeit. Sie haben einen Pfahl genommen und haben daraus irgendein künstliches Ding erzeugt. Sie haben ihr Gold genommen, in der Wüste lesen wir, die sammeln alle ihr Gold ein und machen ein goldenes Kalb drauf. Hallo? Wie kommt ihr darauf, dass das ein Gott sein soll? Ja, also nüchtern betrachtet, eher nicht. Und noch einen weiter. Im Grunde wussten sie, dass es eine Illusion ist. Dass sie sich etwas vormachen. Trotzdem nimmt dieses Thema einen immer größeren Platz in ihrem Herzen und Gedanken ein. Ja? Obwohl sie wissen, das ist eine Illusion, das ist eine Nichtigkeit, das kann nicht den Wert haben, hat es einen großen Platz in ihrem Herzen und ihren Gedanken gehabt. Sie sind bereit, dafür zu opfern. Ob es nun Zeit oder Geld ist, ne? Das ist auch ein klares Merkmal davon. Und sie haben eine konkrete Hoffnung. Irgendetwas versprechen sie sich direkt davon, dass der Götzen ihnen als Gegenleistung bringen wird. Ne? Ich opfer für den Baal und ich verspreche mir Regen. Ne? Ich opfer für die Aschera und ich erhoffe mir Kinder. Ja? Also so ganz klar, direkten Effekt, ich verspreche mir von dem Götzen eine direkte, klare Gegenleistung. Ja? Auch ein ganz klares Merkmal davon, was Leute sich von Götzen versprechen. Und auch ein klares Merkmal, der Götze lenkt sie ab von einer lebendigen Beziehung mit dem wahren Gott. Ja? Würdet ihr das so unterschreiben? Das sind doch so mal 6 Punkte, mit denen können wir das mal festhalten. Und ja, jetzt würde ich mal gerne in die Zeit heute springen. Wir haben jetzt mal uns ganz viel darüber ausgetauscht oder viel darüber nachgedacht, was im Alten Testament war. Wie sieht es heute aus? Wie sieht eigentlich Götzendienst heute aus? Und als ich mir das angeguckt habe, fiel mir nur ein Vers ein, der das sehr, sehr gut beschreibt. Und das ist der hier. Prediger 1, Vers 9. Was gewesen ist, dasselbe wird wieder sein. Und was geschehen ist, dasselbe wird wieder geschehen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Die Leute sind nicht auf neue Idee gekommen. Auch heute sehen die Götzen ganz ähnlich aus. Ich würde es gerne mit euch durchgehen. Nehmen wir mal die Arten. Na? Wir hatten gesagt, es gab Figuren, Gegenstände, die sie sich selbst gemacht haben, die sie angebetet haben. Haben wir heute auch zu Genüge. Wir haben die Buddha-Statuen, ja, die sich übrigens auch kräftig verbreiten, die es auch immer mehr gibt, auch in unserem Land, wo man scheinbar glaubt, dass sie irgendeine Macht haben. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich vor 2-3 Jahren mal gehört habe, dass ein Bundesliga-Trainer beim FC Bayern im Trainingszentrum überall solche Buddha-Statuen aufgestellt hat, weil er scheinbar der Meinung war, dass das irgendwie positiv auf die Spiele einwirkt. Ja? Jetzt heute noch. Sternbilder, Horoskope, ne? Also dass man irgendwie scheinbar den Sternen irgendwie größere Bedeutung zumisst und sie irgendwie bewertet. Hallo, das ist top aktuell. Ich war vor ein paar Wochen beim Friseur und ich wollte mal so rausfinden, wann macht es mehr Sinn, zum Friseur zu gehen und wann weniger. Und dann fragte ich die so, ja, wie ist denn das bei euch? Habt ihr da irgendwie so, ne? Beim Friseur gibt es so Zeiten, wo mehr los ist, wo weniger los ist. Ich gehe zu so einem Friseur, wo man keinen Termin braucht, wo man einfach hinkommen kann und dann kriegt man schön die Haare geschnitten und dann geht es weiter. Ne? Und da sagte sie mir, ja, also Ende des Monats wird das Geld weniger bei den Leuten. Ne? Also Ende des Monats kann man gehen. Und wenn irgendwie so gewisse Mondformen sind, also Vollmond und Halbmond. Das sind wohl viele Menschen, die glauben, oh, da sollte man lieber nicht auf die Straße gehen, das ist unsicher. Ne? Die glauben eben auch an Sternbilder. Top aktuell heute. Nichts Neues. Tierabbildungen. Auch etwas, was absolut aktuell ist heute. Wenn wir nach Indien gucken, ja? Die beten ja die Kühe an. Die glauben, die Ratten sind heilig. Ja? Das ist ein Riesenproblem für dieses Land, weil keiner bereit ist, die Ratten umzubringen. Und dadurch haben die so viele Ratten, dass das wirklich schon langsam für die Menschen gefährlich wird. Ja? Ich habe eine Geschichte gehört, dass die Leute teilweise freiwillig auf einer Verkehrsinsel übernachten, weil es eben so viele Ratten gibt, ja? Gerade bei den armeren Menschen, dass sie sich einfach schützen vor denen. Ja? Also Indien ist voll davon, dass wirklich Tiere angebetet werden. Es gibt nichts Neues. Das gibt es damals, das gibt es heute. Menschenwesen. Könige. Könige sind ja heute nicht mehr so in. Ne? Es gibt noch so ein paar Könige, die werden noch so ein bisschen verehrt, aber dafür haben wir andere. Ne? Wir haben Stars, wir haben Helden. Ne? Da gibt es ja echt genug Möglichkeiten, Menschen zu verehren und in irgendeiner Form auch anzubeten. Und, da werdet ihr mir sicher recht geben, der Eigensinn, der Egoismus. Erst komme ich und dann komme ich. Auch das finden wir heute zu Genüge. Also es hat sich nicht wirklich viel verändert. Ich würde gerne mit euch ein Beispiel von so einem Götzen mal durchgehen und überlegen und gucken, ob meine Checkliste, die ich erst gemacht habe, vollständig ist. Wir lesen in der Bibel ein Beispiel von Götzendienst im Kolosser 3, Vers 5. Da heißt es, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierden und die Habsucht, die Götzendienst ist. Ja, Habsucht, sagt die Bibel, ist Götzendienst. Dann lass uns das doch jetzt mal einmal mit unserer Checkliste verproben, die wir gerade erstellt haben. So, was glaubt ihr? Habsucht. Der erste Punkt. Genau hingeschaut, weiß ich, dass es etwas Unwesentliches ist, eine Nichtigkeit. Würdet ihr das unterschreiben? Viel zu besitzen, ist das wirklich so wichtig oder ist das eigentlich, macht es wirklich glücklich? Bringt es mir Frieden in meinem Herzen? Kann ich es mitnehmen? Nein, oder? Wir können definitiv einen Haken dran machen und sagen, hey, das gilt für die Habsucht. Es ist eine Nichtigkeit. Ich weiß am Ende, das macht mich nicht glücklicher. Für mich ist es im Grunde eine Illusion, ein Märchen. Ja? Wie viele Leute kennt man, die irgendwie vielleicht mehr hatten und wir haben gesehen, das hat ihnen überhaupt nicht gut getan. Ja? Das ist eigentlich schon fast per Definition, dass wenn jemand plötzlich viel Geld bekommt, dass das ihm wirklich mal gerade ein richtiges Problem für ihn wird und nicht irgendwie ein Segen. Ja? Also, es ist überhaupt nicht gut für uns. Es ist ein Märchen, viel zu haben, dass es gut wäre. Das ist eine Illusion. Trotzdem nimmt dieses Thema einen immer größeren Platz in meinem Herzen und Gedanken ein. Ich weiß nicht, ob du von Habsucht betroffen bist als einem Götzen, aber ich habe definitiv da eine Schwäche und ich muss sehr darum kämpfen, dass das in meinem Herzen nicht zu groß wird. Viel zu besitzen, zu haben. Der nächste Punkt, ich bin bereit dafür zu opfern, ob es nun Zeit oder Geld ist. Die Leute, die habsüchtig sind, die sind ganz schnell dabei, ihre Zeit dafür zu verwenden, zu arbeiten, zu machen, zu tun, zusammenzuraffen. Ja? Ich habe eine Hoffnung, dass mir der Götzen etwas bringen wird. Auch das, glaube ich, kann man ganz klar sagen. Ne? Ich hoffe mir, wenn ich mal alles besitze, was ich mir vorstelle, wenn ich genug Geld habe, dann wird es mir besser gehen. Dann, ne? Kann ich mich ausruhen, was auch immer. Und auch der letzte Punkt, der Götze lenkt mich ab von einer lebendigen Beziehung mit dem wahren Gott. Bei Habsucht, ich glaube, keine Frage. Also können wir festhalten, unsere Checkliste funktioniert. Ja? Und ich möchte euch heute fragen, was wäre mal ein Thema, wo ihr die Checkliste ansetzen müsst? Ich habe noch ein anderes Beispiel für euch. Prison Break. Wer kennt Prison Break? Einmal die Hände hoch. Ehrlich jetzt. Bitte ehrlich antworten. Okay, 60-70%. Prison Break. Ja, wie habe ich Prison Break kennengelernt? Ich war im Teamcamp, im Freizeitlager. Und wir waren in der Vorbereitung für das nächste Camp. Ja? Wir wollten das Thema vorbereiten und das war ein Thema, da ging es eben um Gefängnisse und es sollte entsprechend das ganze Lager sollte wie so ein Gefängnis aufgebaut werden und wir wollten in dieser Geschichte leben. Also haben wir gesagt, hey, wir setzen uns zusammen, um zu planen und erstmal gucken wir uns mal an, wie so Gefängnisse funktionieren und ne, wie so Gefängnisse sind. Da kam der eine Vorschlag, hat der eine vorgeschlagen, hey, lass uns doch mal dieses Prison Break gucken. Da werden Gefängnisse sehr genau beschrieben, da können wir uns Ideen rausziehen. Ja? Gemacht, getan, wir setzen uns abends im Teamcamp hin und gucken die erste Folge Prison Break. Und liebe Leute, ich kann euch sagen, nach dieser ersten Folge waren wir alle der Meinung, wir sollten jetzt sofort die zweite Folge gucken. Ja, das hatte uns so dermaßen gepackt. Ja? Also, dass mich sowas packt, nicht so sehr verwunderlich. Dass es meine Frau so packt, schon ein bisschen verwunderlicher. Aber dass es die ganze Gruppe da so gepackt hatte, war extrem. Ja? Und ich meine, ich hatte das ja nicht gerufen, ich hatte mir auch nicht irgendwie vorgenommen, ich will jetzt mal eine Serie gucken und trotzdem waren wir voll da drauf. Ja? Das war wie eine Droge. Und die ersten drei Folgen haben wir an dem Abend auch noch geguckt und dann mit Mühe und Not irgendwie noch die Kurve gekriegt und wieder zu unserer Planung zurückgekehrt. Aber ich kann euch sagen, die Woche da drauf zu Hause war hart. Hart war die. Wir haben wirklich geguckt wie verrückt. Meine Frau und ich, wir haben nicht geschafft, im selben Rhythmus zu bleiben, weil eben der eine arbeitet, der andere war zu Hause und dann ging es eben schneller. Diese Serie hat plötzlich unser Leben bestimmt, vollständig. Wir hatten keine Bock auf irgendwas anderes. Wir wollten jetzt weiter in dieser Serie gucken. Meine Frau kann das bestätigen. Und das war echt ein Thema, das, wo ich dachte, ey, wie schnell kann sowas gehen? Können solche Serien auch ein Götze sein? Solche Inhalte, kann das auch ein Götze sein? Ich möchte mit euch die Checkliste machen. Diesmal ein bisschen schneller, damit die Zeit nicht wegläuft. Genau hingeschaut, weiß ich, dass es etwas Unwesentliches ist, eine Nichtigkeit. Na klar wusste ich das, alles eine Serie, irgendwas von irgendjemandem erfunden. Im Grunde weiß ich, dass es eine Illusion ist. Ich wusste, dass das ein Märchen ist. Es ist was völlig Unwesentliches, völlig Unrealistisches. Ja? Trotzdem nimmt dieses Thema immer größeren Platz in meinem Herzen ein. Oh, das war wirklich so groß plötzlich. Leute, ich kann euch sagen, ich hätte wirklich vieles dafür geopfert, dass wir da weitergucken können. Und es war eine wirklich schwere Geburt, damit aufzuhören. Irgendwo zwischen Staffel 3 und 4 habe ich irgendwann mal gedacht, okay, irgendwie ist das hier echt nicht mehr normal. Und es war nicht einfach, sich zu entscheiden, zu sagen, hey, ich gucke das nicht weiter. Ich bin da bereit, dafür zu opfern, ob nun Zeit oder Geld, das war wirklich gar keine Frage. Der Preis spielte sowieso überhaupt gar keine Rolle und die Zeit, die war auch gut investiert. Und ich habe offensichtlich eine Hoffnung gehabt, dass der Götzen mir etwas bringen wird. Ja? Zerstreuung, was auch immer. Meine Hoffnung war, ne, dass diese Serie mir bringt, und der letzte Punkt, der hat sowas von eingeschlagen, der Götze lenkt mich ab von einer lebendigen Beziehung mit dem wahren Gott. Das war definitiv der Fall. An Bibellesen war nicht zu denken. Der Hauskreis war auch in dieser Woche nicht ganz so wichtig. Und liebe Leute, ich kann euch sagen, wenn ihr es noch nicht geguckt habt, guckt es bitte nicht. Das ist in meinem Leben ganz sicher ein Götzendienst gewesen. Wofür solltest du die Checkliste ausfüllen? Was sind Dinge in deinem Leben, die so eingeschlagen wie dieses Thema? Mir sind verschiedene Dinge eingefallen, die vielleicht relevant sein könnten für dich, aber du musst das selbst für dich entscheiden und nachdenken, wofür du die Checkliste ausfüllen solltest. Ist es die Habsucht? Ist das Geld? Dreht sich bei dir in deinen Gedanken viel darum? Bist du dafür bereit, deine Zeit zu opfern? Und ist das die Illusion, die du verfolgst, dass du mehr haben willst, mehr besitzen willst? Ich glaube, das ist in Deutschland fast eine Volkskrankheit. Ist es dein Aussehen, deine eigenen Interessen? Ist es dein Ego, was dein Götze ist, auf den du dich konzentrierst, über den nachdenkst? Oder ist es die Netflix und Amazon Primes dieser Welt, wo du die ganze Zeit vorhängst und jede Menge Opfer bringst in Form von Zeit, weil du dir erhoffst, dass sie dich irgendwie zufrieden machen. Es ist vielleicht deine Gesundheit, wo du die ganze Zeit drüber nachdenkst, hey, was kann ich noch tun, um gesünder zu werden, irgendwelche Dinge zu sich nehmen, irgendwelche Vitamine schlucken und sich die ganze Zeit damit beschäftigen, wie kann ich gesund werden. Oder unten links sind es vielleicht Computerspiele. Mir ist sehr, sehr hängen geblieben, als ein junger Mann hier vorne mal stand, um sein Zeugnis zu geben. Und er sagte, er war irgendwie 19 und er sagte, ich bin hier und will mich täufen lassen und ich habe die letzten 5 Jahre meines Lebens verschwendet. An Computerspielen. Verschwendet. Ja? Ein Götze. Ein möglicher Götze. Ich glaube, wenn manch einer die Checkliste dafür ausfüllt, wird er auch feststellen, hey, das ist ein Götze. Es ist deine Arbeit, um die sich deine Gedanken drehen, worum du dich Sorgen machst, wo du denkst, hey, mein Job, der ist das, worauf es ankommt. Nur wenn ich meinen Job habe und den behalte oder den und den Job bekomme, dann bin ich zufrieden. Oder ist es vielleicht der Fußball? Ja, ist es vielleicht ein Sport, der so viel von dir einnimmt, der Calvin hat mal gesagt, das Menschenherz ist eine Fabrik für Götzen. Wir erzeugen neue, wir produzieren neue, es kommen neue Dinge hoch. Es ist nicht so, dass sie irgendwann mal in dich reinkommen und du kannst sie alle rauswerfen, dann ist es erledigt. Das ist nicht der Fall. Ja? Unser Herz ist eine Fabrik für Götzen. Da werden immer wieder Dinge reinkommen. Ich habe um dieses Prison Break nicht gebeten, ich habe es nicht gesucht. Es kam in mein Herz rein, es war da. Ich muss mich entscheiden, die Götzen aus meinem Leben wieder rauszuschmeißen. Ja? Und diese Bewusstsein müssen wir haben. Und liebe Leute, für mich ganz wichtig, es ist ein unterschätztes Gebot. Paulus bringt das, finde ich, sehr, sehr gut auf den Punkt, wo er sagt, in Römer 1, Vers 25, darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit, sodass sie ihre Leiber selbst entehren. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient, statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Ja. Wie oft verehren wir das Geschöpf? Ob wir es nun selber sind oder andere Menschen, die wir irgendwie verehren, und nicht den Schöpfer. Ja. Und deshalb ist das Gebot unterschätzt, weil wenn wir das tun, dann wird früher oder später alles zusammenbrechen. Paulus war das Thema auch wichtig. Er schreibt in 1. Korinther 10, die Verse 13 und 14, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Und dann kommt's: darum, meine Lieben, flieht dem Götzendienst. Flieht dem Götzendienst. Er sagt, hey, das ist wichtig. Ja, weil der Götze, der kann sich in eurem Leben so breit machen, der kann alles andere zur Seite drehen. Flieht dem Götzendienst. Was sollen wir tun? Ich möchte euch Mut machen, das zu tun, was Hiskia getan hat. Hiskia, einer der wenigen Könige, die wirklich konsequente Kante bewiesen haben gegenüber Götzen im Volk Israel. 2. Könige 23, Vers 6 lesen wir. Und er brachte die Ascherer aus dem Haus des Herrn hinaus nach draußen vor Jerusalem in das Bachtal des Kidron und er verbrannte sie im Bachtal des Kidron, zermalmte sie zu Staub und warf ihren Staub auf die Gräber der Söhne des Volkes. Also Hiskia hat sich ganz klar abgegrenzt. Er sagt, hey, diese Götzen haben in meinem Leben, in meiner Stadt nichts zu suchen. Und das wünsche ich euch auch. Ja, dass ihr diese Checkliste nehmt und guckt, wo sind die Götzen? Was sind die Dinge, die in deinem Herzen zu groß sind, größer als sie sein sollten? Und dass ihr sie rausschmeißt, wegtut. Abschließend möchte ich mit einem Vers, der nochmal zeigt, wie wichtig das Thema auch Johannes war. Johannes schreibt in 1. Johannes 5, 20 und 21. Und das ist genau, das sind die letzten zwei Verse des Briefes. Ja, das ist also wirklich der Abschluss. Und wenn man einen Brief abschließt, ne, zum Ende kommt ja noch mal etwas, was einem wirklich wichtig ist. Ne? Da schreibt er, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dies ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Ja, und da steckt zwei Sachen drin. Das eine ist, hey, Jesus Christus ist der Wahrhaftige, daran glauben wir. Und glaubt mir, bei ihm können wir alles finden, was wir brauchen. Nichts, nichts müssen wir woanders suchen. In keinem Götzen dieser Welt. Und Johannes, es ist wichtig, uns zu sagen, hey, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Das wünsche ich euch. Amen.